Guten Abend, wir möchten heute in Richterbuch Kapitel 1, Vers 22 lesen und Sie dürfen auch schon einen Finger hineinhalten in 5. Mose 7, Vers 1 und 2. Ich werde da noch einen Vers dazu lesen, aber zuerst Richter 1, Vers 22. Und das Haus Josef, auch sie zogen nach Bethel hinauf, und der Herr war mit ihnen. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften. Der Name der Stadt aber war früher Luz. Und die Wachen sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen, und sie sagten zu ihm: Zeig uns doch den Zugang zur Stadt, dann werden wir dir Gnade erweisen. Da zeigt er ihnen den Zugang zur Stadt, und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes, aber den Mann und seine ganze Sippe ließen sie gehen. Und der Mann zog in das Land der Hethiter, dort baute er eine Stadt und gab ihr den Namen Luz. Das ist ihr Name bis auf diesen Tag. Und jetzt noch 5. Mose 7, Vers 1 und 2. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, und viele Völker vor dir vertreibt, die Hethiter und die Girgasiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, 7 Völker, größer und stärker als du, und der Herr, dein Gott, sie vor dir hingibt und du sie schlägst, so sollst du sie ganz und gar verbannen. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und ihnen keine Gnade erweisen. Hier ist die Erinnerung daran, dass die Israeliten, wenn sie ins Land kommen, sollten sie ganze Sache machen. Sie dürfen die Feinde nicht leben lassen, nicht einen. Und hier haben wir eine Geschichte von den Söhnen Josef. Und die lassen einen Mann am Leben. Und gerade dieser eine Mann zieht hin in ein anderes Land und baut dort genau die gleiche Stadt wieder auf, die sie jetzt hier besiegt haben. Wir haben gestern ja schon einiges gelernt über die Feinde, mit denen wir zu kämpfen haben. Und das Richterbuch, da haben wir die Feinde, mit denen Israel zu kämpfen hatte. Aber wir können hier so viel lernen in diesem Buch, mit unseren Feinden. Und deshalb ist das Buch der Richter so lebensnahe für uns. Wir können so viel davon lernen. Also hier verlagert sich das Problem nur von hier nach dort, weil sie einen Mann leben ließen. Ja. Sie hätten aber ganze Sache machen sollen. Sie hätten die Feinde ganz und gar ausrotten sollen. Sie tolerierten das Böse an nur einem einzigen Punkt. Und genau an diesem Punkt kommt ein neuer Feind auf. Und später waren die Hethiter immer wieder schwierige Feinde für die Israeliten. Was können wir daraus lernen? Erweise nie der Sünde Gnade. Das heißt, seien wir nicht weich gegenüber unseren Feinden. Wir haben so viele verschiedene Feinde in unserem Leben. Und die dürfen wir nicht streicheln und verschonen. Wir müssen hier ganz gründlich vorgehen. Radikal, ja, kein Kompromiss. Das ist das, was wir hier immer wieder lernen. Wir können da weiterlesen im Text. Es geht immer gleich weiter. Zum Beispiel in Vers 27. Aber Manasse vertrieb nicht Bethshean und seine Tochterstädte und Taanach und seine Tochterstädte und die Bewohner von Doa und seine Tochterstädte und die Bewohner von Jibleam und seine Tochterstädte und die Bewohner von Megiddo und seine Tochterstädte. Und die Kanaaniter vermochten, in diesem Lande zu bleiben. Und es geschah, als Israel stark geworden war, da stellte es die Kanaaniter an die Zwangsarbeit. Doch vertreiben konnte sie es nicht. Nun, der Herr war mit ihnen, haben wir vorher gelesen. Es wäre also doch möglich gewesen, dass sie die Kanaaniter vertrieben hätten. Jetzt machen sie einen Kompromiss und sagen, wir können euch nicht vertreiben, aber wir stellen euch als Diener an bei uns, dann könnt ihr uns helfen. Ja? Zwangsarbeit. Im Werk Gottes angestellt, Diener im Reich Gottes, der Feind als Diener im Reich Gottes. Das geht nicht, sagt Gott. Das dürft ihr nicht tun, aber sie haben es getan. In 5. Mose 20 gibt es auch so einen Vers, der so ähnlich ist wie den, den ich vorher gelesen habe. 5. Mose 20, Vers 16. Da heißt es, 5. Mose 20, Vers 16. Von den Städten dieser Völker, die Jahwe, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Atem hat, sondern du sollst sie ganz und gar verbannen, die Hethiter, die Amoriter, die Kanaaniter, Perisiter, Heviter, Jebusiter, wie der Herr, dein Gott, dir geboten hat, damit sie euch nicht lehren, zu tun nach allen ihren Gräueln, die sie ihren Göttern getan haben, und damit ihr nicht sündigt gegen den Herrn, euren Gott. Das heißt, die könnten euch eine Falle werden, die könnten euch verführen zur Sünde, deshalb müsst ihr radikal umgehen mit dem Bösen. Wir lesen da weiter in Richterbuch, es geht immer gleich weiter, zum Beispiel in Vers 29. Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter, die in Geser wohnten, so blieben die Kanaaniter in seiner Mitte in Geser wohnen. Sebulon vertrieb nicht die Bewohner von Kitron und die Bewohner von Nahalol, so blieben die Kanaaniter in seiner Mitte wohnen und wurden zur Zwangsarbeit herangezogen. Und Asa vertrieb nicht die Bewohner von Akko und die Bewohner von Sidon und Achlab und Achsib und Helba und Afek und Rehob, lauter Städte, wo sie die Kanaaniter nicht vertrieben haben. Sondern die Asariter wohnten mitten unter den Kanaanitern, den Bewohnern des Landes, denn sie hatten sie nicht vertrieben. Und Naphtali vertrieb nicht die Bewohner von Bet-Shemesh und die Bewohner von Bet-Anat, sondern er wohnte mitten unter den Kanaanitern, den Bewohnern des Landes. Aber die Bewohner von Bet-Shemesh und von Bet-Anat wurden zur Zwangsarbeit für sie herangezogen. Also immer wieder merken wir, die haben Kompromisse geschlossen. Überall Kompromisse, Kompromisse. Und das war das Problem. Die Amoriter drängten die Söhne dann ins Gebirge, denn sie gaben ihnen nicht die Möglichkeit, in die Ebene herabzukommen. Es ist schon interessant, da sitzt er dann oben am Berggipfel und singt vielleicht fromme Lieder, aber er kommt nicht runter und vertreibt die Feinde. In Wirklichkeit ist er ein Gefangener in seinem eigenen Erbteil. Eingeengt und unwirksam gemacht sitzen da die Daniter, die Kinder Dan, da oben am Berg und trauen sich nicht runter. In so einer Situation gibt es nur eines, denken sich die Daniter, wir müssen ausziehen. Das haben sie dann gemacht. Die Daniter, der ganze Stamm Dan, haben sich gesagt, uns gefällt es nicht, weil die Feinde sind so stark. Dann sind sie weggezogen. Dann sind sie von Süden, da haben sie gewohnt, im Süden. Dann sind sie ganz weit hinaufgezogen, ganz in den Norden von Israel. Und dort haben sie dann sich niedergelassen. Und irgendwo unterwegs ist einem mal eingefallen, wir könnten eigentlich noch den Herrn befragen, ob das der Wille des Herrn ist, was wir da tun. In Richter Kapitel 18 ist davon die Rede. Wir haben jetzt nicht die Zeit, dass wir das jetzt lesen, aber man sieht hier, wie die Israeliten gelebt haben. Wir haben gestern gesagt, man muss lernen, mit einem unsichtbaren König zu leben. Und sie sollten das gelernt haben durch Mose und Josua. Sie haben so große, wunderbar, ihre Väter haben so große Ereignisse gesehen, große Taten des Herrn gesehen. Aber sie leben so, als ob kein Herr da wäre. Und irgendwann fällt ihnen ein, es gibt ja noch einen Gott, den kann man auch noch fragen. Die Daniter, der Stamm Dan, wurden die ersten, die den Götzendienst offiziell als Stammesreligion eingeführt haben. Das erfahren wir dann in Kapitel 18. Also es ist eine traurige Geschichte mit dem Stamme Dan. Wer die Sünde duldet, den wird die Sünde schlussendlich verdrängen. Und die Sünde wird weiterhin herrschen. Das war nicht so gedacht von Gott, als er ihnen gesagt hat, dass er ihnen das ganze Land geben wird. Also sie haben das Land nur zum Teil erobert. Sie haben nur mit halbem Herzen gekämpft. Sie haben Kompromisse geschlossen. Dann haben sie begonnen, sich zu verheiraten mit den Bewohnern des Landes. Ihre Töchter mit den Kanaanitern und die Kanaaniterinnen mit ihren Söhnen. Dann haben sie angefangen, Götzendienst zu treiben und dann wurden sie versklavt. Das liest man im Buch der Richter immer wieder. Nun, für uns ist das sehr wichtig, weil wir ja selber auch mit den Feinden zu tun haben. Und es ist alles, was geschrieben ist, ist für uns geschrieben, dass wir auch uns warnen lassen. Es soll nicht so sein, dass wir eines Tages aufwachen und wir stellen fest, dass wir mit der Sünde verheiratet sind. Und dass wir gefangen sind. Wir dürfen nicht fragwürdige Dinge in unserem Leben dulden. Das ist hier die Mahnung, die der Herr uns gibt. Sondern wir müssen ganz gründlich vorgehen und mit der Wurzel alles ausrotten. Nun schauen wir, wie geht die Geschichte weiter? Es ist hier sehr interessant. In Kapitel 2, Vers 1 lesen wir, der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe ich auch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zu Falle werden. Und es geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israel geredet hatte, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Sie gaben jenem Ort den Namen Bochim und sie opferten dort dem Herrn. Oh, jetzt ist das Volk am Weinen. Woher kam der Engel? Steht nicht, der Engel kam vom Himmel. Haben Sie acht gegeben? Der Engel des Herrn kam nicht vom Himmel. Der Engel des Herrn kam von Gilgal. Gilgal ist ein ganz besonderer Ort. Im Buch Josua lesen wir, dass Gilgal war der Ort, wo die Israeliten, als sie durch den Jordan gegangen waren, auf der anderen Seite, da in der Nähe von Jericho, da haben sie in Gilgal einen Steinhaufen gemacht, Steine haben sie aufgerichtet und diese Steine sollten sie an die Macht erinnern, an die Macht Gottes, der sie durch den Jordan gebracht hat. Gott hat sie ins Land geführt durch seine große Kraft. Und dort in Gilgal geschah noch etwas. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß von euch. In Gilgal, doch, irgendwer weiß es von den Jungen, in Gilgal, da gab es spitzige Messer und die Israeliten mussten etwas tun mit den spitzigen Messern in Gilgal. Etwas, was Gott schon dem Abraham gesagt hat, dass jeder Israelit tun muss, jeder männliche Israelit. Man muss sich beschneiden lassen. Und die Israeliten, als sie in der Wüste waren, haben ihre Kinder nicht beschneiden lassen. Nun, was war die Beschneidung? Was ist das? Das war ein Ritus, den hat Gott eingeführt bei Abraham, als Abraham mit eigener Kraft und mit eigenem Fleisch sich selber helfen wollte und einen eigenen Sohn sozusagen haben wollte von der Hagar, weil er von der Sarah keinen bekommen hat. Und da hat Gott dem Abraham gesagt, Abraham, damit du jetzt lernst, nie mehr auf dein Fleisch zu vertrauen, das heißt auf deine eigene Kraft und auf deine eigene Weisheit, machen wir es jetzt so, in Zukunft mache ich einen Bund mit dir und jeder männliche Israelit soll ein Stück von seinem Fleisch abschneiden, ein ganz kleines Stück, und man nennt das die Beschneidung. Und damit wird dem Abraham gesagt, das Fleisch muss weg, das heißt die eigene Kraft muss weg. Das Wort Fleisch steht hier für die eigene Kraft und für das eigene Denken des Menschen. Abraham wollte das Erbe durch fleischliche Methoden, durch fleischliche Anstrengungen bekommen und Gott sagt, Fleisch muss weg. Nicht deine Kraft, sondern meine Kraft macht es. Und so waren dann die Israeliten durch die Wüste gezogen und in der Wüste haben sie die Kinder nicht beschnitten. Das heißt, diese Kinder, die wurden dann älter und älter, sie waren ja 40 Jahre in der Wüste und dann waren die schon ziemlich alt, aber sie waren immer noch nicht beschnitten. Die Alten, die sind alle gestorben, bis auf Josua und Kaleb, aber die Jungen waren alle nicht beschnitten. Und dann hat Josua gesagt, und dort in Gilgal, und Gott hat es angeordnet, dort in Gilgal sollen alle Israeliten beschnitten werden. Da haben sie spitzige Messer genommen und die Beschneidung durchgeführt. Denn es sollte ganz klar werden, wir machen keinen Kompromiss mit dem Fleisch. Und da heißt es dort in Josua 5, so wurde die Schande Ägyptens abgewälzt in Gilgal. Gilgal heißt nämlich abwälzen. Die Schande Ägyptens wurde abgewälzt in Gilgal. Und dann waren immer die Israeliten zusammen in Gilgal und wenn sie Kriege geführt haben, zogen sie von Gilgal aus und haben gekämpft und kamen wieder nach Gilgal zurück. Und wieder von Gilgal aus und haben gekämpft und kamen wieder nach Gilgal zurück. Damit sie sich immer erinnern, es ist die Kraft Gottes, in der wir kämpfen. Es ist nicht eigene Kraft und nicht eigene Anstrengung, eigene Weisheit, sondern Gottes Kraft. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal. Als ob er sie erinnern wollte, was? Wisst ihr, was da war? Da habt ihr doch dran gedacht, an die Kraft Gottes. Kein Kompromiss mit dem Fleisch. Ihr habt den Jordan überquert. Ihr könnt Ägypten vergessen. Die Wüste könnt ihr vergessen. Denkt an das Korn des Landes. Richtet eure Gesinnung nach droben. Im Neuen Testament ist es auch so. Der Herr Jesus hat uns herausgeführt aus der Sünde. Und wir denken jetzt, wohin? Richtet eure Gesinnung nach droben, sagt Kolosserbrief. Kolosser 3, Vers 1. Sinnet auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Denkt an seine Auferstehungskraft. Christus, euer Leben. Christus ist euer Leben. Und tötet die Glieder, die auf Erden sind. Gestern haben wir den Vers gelesen, Kolosser 3, Vers 5. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Nehmt das spitzige Messer und fangt an zu töten. Was denn? Unzucht, Unreinheit, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist. Und andere Dinge zählt er dann auf, was sie töten sollen. Das heißt, sie sollen die Kolosser-Christen sollen die Feinde töten und wir auch. Gebraucht das Messer und vertraut nicht auf das Fleisch, vertraut nicht auf euch selbst, auf eure eigene Kraft und auf eure eigene Weisheit. Was ist die Lektion? Wenn du mal einen Sieg errungen hast, dann geh nach Gilgal zurück und erinnere dich, das war der Herr. Das warst nicht du, das war der Herr. Der Herr hat dir die Kraft gegeben. Und wenn du einen Sieg errungen hast über Sünde, geh zum Herrn zurück und sag, Herr, das war deine Kraft und ich danke dir. Es ist die Kraft des Herrn, die mich ins Land hereinbrachte und es ist die Kraft des Herrn, die mir jetzt Sieg gibt über meine Feinde. Es war die Kraft des Herrn, die mich zum Christen machte, dass ich jetzt gläubig bin, dass ich jetzt wiedergeboren bin. Da hat der Herr ein Wunder an mir getan. Und jetzt ist es auch die Kraft des Herrn, die mir weiterhilft. Es ist nicht so, dass Gott sagt, so, jetzt bist du wiedergeboren, jetzt bist du Christ, jetzt musst du dran, jetzt schaue ich zu, was du jetzt machst, jetzt bin ich gespannt, jetzt musst du was tun. Nein, die Kraft ist des Herrn. Aber du darfst keine Kompromisse eingehen. Der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim. Dort in Gilgal hatte der Engel des Herrn gewartet auf Israel. Aber sie haben diesen Ort verlassen. Jetzt muss der Engel des Herrn von Gilgal nach Bochim ziehen. Und Bochim heißt Weinen. Der Ort des Weinens. Vom Ort des Sieges zum Ort des Weinens. Wenn man den Weg des geringsten Widerstandes geht, dann kommt man unweigerlich nach Bochim und es wird schlussendlich ein Weinen geben. Und Geschwister, ich kenne Gläubige, die geweint haben, die gesagt haben, Mensch, wäre ich doch kompromisslos den Weg mit dem Herrn gegangen, dann wäre es jetzt nicht so geworden. Oder einer schied seine Kinder an und sagt, ich weiß, wovon ich selber spreche. Der sieht seine Kinder an und sagt, hätte ich früher kompromisslos diesen Weg gegangen, dann wäre das mit den Kindern nicht passiert. Der Weg des geringen Widerstandes. Man möchte gern den Weg gehen, wo kein so großer Widerstand kommt. Aber der Weg des geringeren Widerstandes, der führt nach Bochim, zum Ort des Weinens. Und der Engel sagt es ihnen: Ich habe euch doch gesagt, ich werde meinen Bund nicht brechen in Ewigkeit, und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Vers 2. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? Man spürt die Liebe Gottes aus diesen Worten. Er erwartet keine Antwort. Er möchte ihnen ins Gewissen reden. Und sie haben dann geweint und haben geopfert. Nun, das war gut, dass sie das getan haben. Aber wir wollen doch nicht unser Leben am Ort des Weinens verbringen. Sünde bekennen. Ja, sie opfern dem Herrn. Und es geht weiter. Und hier, an dieser Stelle, in Kapitel 2, Vers 6, kommt eine kleine Klammer. Jetzt muss der Schreiber etwas erklären. Und er geht jetzt nochmal zurück und sagt: Schaut, ich erkläre, ich gebe jetzt einmal einen Rückblick. Und er sagt: Josua hatte doch das Volk entlassen. Und die Söhne Israel waren hingegangen, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk hatte dem Herrn gedient alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die noch länger lebten nach Josua, die gesehen hatten all das große Werk des Herrn, das er getan hatte an Israel. Aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht Jahwe, der Knecht des Herrn, war als 110-Jähriger gestorben. Und sie hatten ihn begraben im Gebiet seines Erbteils, im Timnat Cheresh, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich von Berge Gaas. Vers 10, und auch jenes ganze Geschlecht war versammelt worden zu seinen Vätern, und es war aufgestanden ein anderes Geschlecht nach ihnen, das den Herrn noch nicht erkannt hatte. Und das Werk, das er für Israel, auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Hier ist die Rede von einer zweiten Generation. Die erste Generation, die hatte den Herrn erlebt. Sie hatte den Herrn gut kennengelernt. Die hatte die Taten des Herrn gesehen. Die zweite Generation nicht. Das ist immer so mit diesen zweiten Generationen. Also bei uns in Österreich, wo ich aufgewachsen bin, da waren wir die erste Generation. Das heißt, unsere Eltern waren nicht gläubig. Wir kamen direkt zum Glauben und wir waren die erste Generation. Meine Kinder sind die zweite Generation. Hier, wenn ich so recht informiert bin, hier bei euch, sie sind schon längstens die dritte und vierte Generation. Stimmt's? Zweite Generation, dritte Generation, vierte Generation, die Kinder von den Kindern, von den Kindern. Die Eltern sind gläubig gewesen und die Kinder, und dann kamen wieder Kinder von denen und so weiter. Dann gibt es weitere Generationen. Aber da ist eine Gefahr. Die Gefahr ist, dass man sich gewöhnt, ja, wir gehen immer in die Versammlung, von klein auf, und irgendwie erlebt man den Herrn nicht so wie die erste Generation. Nun, wenn man aufpasst, ist das kein Problem, aber wenn man nicht aufpasst, ist das ein großes Problem. Denn es gibt nur einen Weg, um diese Gefahr zu verhindern. Die Gefahr ist nämlich, dass man einfach nur noch Christ ist, weil die anderen Christen sind. Traditionschrist. Den Herrn hat man nicht mehr selber erlebt. Und es gibt nur einen Weg, dieser Gefahr entgegenzuwirken. Das ist, wir müssen die geistliche Wirklichkeit Gottes erleben. Wir müssen einen realen, unsichtbaren König erleben. Wir haben gestern vom unsichtbaren König gesprochen. Wir müssen wieder ganz persönliche Erfahrungen machen mit dem unsichtbaren König. Als ich ein ganz, ganz junger Christ war, da habe ich zum Herrn gesagt: Herr, ich möchte dich erfahren, ich möchte dich erleben. Habe ich gesagt: Herr, ich habe hier einen Wecker, aber ich stelle den Wecker nicht. Wecke du mich auf, morgen um 5 Uhr in der Früh. Ja, gut, wenn man junger Christ ist, darf man sowas machen. Und der Herr hat sich gedacht, der hat vielleicht ein bisschen geschmunzelt, aber ich weiß es nicht. Aber dann habe ich gesagt: Herr, weck mich um 5 in der Früh. Und dann bin ich aufgewacht am Morgen, mache die Augen auf. Dann sage ich: Herr, ich wette mit dir, jetzt ist 5 Uhr in der Früh. Da habe ich meine Uhr angeschaut, das war eine Digitaluhr. Und dann stand 5:00. Aber dann habe ich mir gedacht, Gott ist Wirklichkeit. Der Herr hat mir das gemacht, weil er wollte mich ein bisschen ermutigen. Ja? So junge Christen tut der Herr gerne ermutigen, weil sie ihn noch nicht so gut kennen. Und der Herr hat es gemacht. Und er hat mich so gefreut. Dann habe ich gemerkt, der Herr will, dass ich lerne, ihm zu vertrauen. Der Herr will, dass ich lerne, ganz konkret mit ihm zu leben. Einmal bin ich in einer Stadt, in Basel war das, da habe ich studiert und ich musste nach Hause fahren, nach Österreich, und ich hatte kein Geld mehr. Ich sollte nach Hause fahren und mit dem Zug, das kostete damals 50 Franken, wenn man es bei einen Tag früher die Karte kauft, für die Studenten war die Karte billiger. Okay, und ich hatte kein Geld mehr. Jetzt habe ich gesagt, Herr, was soll ich jetzt machen? Ich könnte jetzt irgendjemand fragen, borge mir Geld, oder ich könnte sagen, Herr, du gibst mir ja Geld, ich vertraue dir. Ich will dir vertrauen, ich möchte das lernen, dir zu vertrauen, auch dass du mir Geld gibst, wenn ich Geld brauche. Nun, der Tag kam immer näher, ich musste am Samstag fahren und am Freitag musste ich die Karte kaufen. Die Karte muss man da in einem besonderen Büro kaufen, dann ist die Karte günstiger, und ich denke, okay, gut. Und ich habe mich verabschiedet bei dem, und ich dachte, wenn ich mich verabschiede, vielleicht schenkt mir jemand 50 Franken. Aber niemand hat mir 50 Franken geschenkt. Der eine hat mir ein Buch geschenkt und irgendwas geschenkt, aber keine 50 Franken. Und ich sage, Herr, ich brauche 50 Franken. Nun, der Tag kam, Freitag, ich muss jetzt die Karte kaufen. Da bin ich auf mein Fahrrad gestiegen, ich hatte ja nur ein Fahrrad dort. Bin ich auf mein Fahrrad gestiegen und bin dahin gefahren, das waren 5 Kilometer, um die Karte zu kaufen. Und habe gesagt, Herr, ich habe aber kein Geld, aber ich gehe jetzt Karte kaufen. Und dann dachte ich, der Herr kann ja vom Himmel so 50 Franken so herunterflattern lassen und dann liegen sie am Boden, dann kann ich sie aufklauben, kann mit dem Geld die Karte kaufen. Irgendwas kann der Herr ganz sicher machen. Und dann bin ich da gefahren und dann war ich in der Stadt, da musste ich noch was erledigen bei der Fremdenpolizei, und die brauchten noch ein Formular, und dann musste ich das Formular wiederholen, dann bin ich wieder zurückgefahren, die 5 Kilometer, und zu meinem kleinen Kämmerchen. Und dort habe ich gesagt, jetzt schaue ich gerade noch die Post nach. Und da liegt ein Brief drinnen. Dann habe ich den Brief aufgemacht. Das war also ein Brief von meiner Großmutter. Die wusste doch, dass ich nach Hause komme, aber es war trotzdem von meiner Großmutter geschrieben. Dann mache ich den Brief auf, sind 500 österreichische Schilling drin, das waren 60 Franken. Also der Herr hat sogar noch mehr gegeben, als ich brauchte. Und mit diesem Geld bin ich dann nochmal hingefahren und habe die Karte gekauft. Da hat mich wieder gesagt, Herr, du bist so wunderbar, dich kann man ganz, ganz klar erleben. Und so gab es viele Dinge immer wieder, wo der Herr sagt, du musst lernen, mir vertrauen, und ich zeige dir, du kannst mir vertrauen. Und der Herr möchte jeden von uns, ob wir zweite Generation sind oder dritte Generation oder vierte Generation, der Herr möchte jedem von uns die geistliche Wirklichkeit zeigen. Er möchte zeigen, dass er da ist und dass er uns ganz, ganz ernst nimmt. Der einzige Weg, um uns zu bewahren davor, dass wir in totes Christentum erstarren, ist, dass wir die Gegenwart Gottes erleben. Und unsere Kinder müssen beeindruckt werden von der Gegenwart Gottes. Die Kinder müssen merken, dass wir Gott unmittelbar erleben. Ich habe mal was Interessantes erlebt. Ich habe zwei linke Hände. Ich kann, also nicht wie der Ehud, der war gut in der linken Hand, aber ich habe zwei linke Hände, die sind schlecht beide. Und ich kann nicht so gut arbeiten mit meinen Händen. Und ich musste da ein Fahrrad reparieren, aber es war so schwierig zu reparieren, es war irgendwie so etwas Kompliziertes da. Und ich habe da gesagt, Herr, ich bitte dich, hilf mir, ich kriege das nicht zusammen, aber du kannst mir helfen, dass ich das jetzt richtig reparieren kann. Und die kleine Tochter hat mich gesehen, unsere adoptierte Tochter hat mich gesehen, wie ich gebetet habe. Und dann ist es gelungen, es ist wunderbar gelungen, ja, diese Reparatur. Und dann hat sie gesagt, ich weiß genau, warum es gelungen ist. Sag ich, wieso? Ich habe gesehen, wie du gebetet hast. Das hat mich so gefreut. Sie hat gelernt, man kann Gott vertrauen. Und sie ging dann irgendwo, ein paar Tage später hat sie sich verirrt, sie war ja noch nicht lange bei uns, hat sie sich verirrt in der Stadt und fand nicht mehr nach Hause. Und was hat sie gemacht? Sie hat gebetet. Gott, hilf mir, ich finde nicht mehr nach Hause. Und dann kam sie nach Hause, sie hat nach Hause gefunden. Da hat sie angewandt, was sie beim Papa gesehen hat. Und wir müssen beten dafür und es leben, dass der Herr uns seine Realität, seine Wirklichkeit groß macht, dass wir bewusst in der Gegenwart Gottes wandeln. Die Israeliten hier waren also zweite Generation. Und wir lesen hier in Vers 11, da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Und sie verließen, also den Baalsgötzen, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und sie liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie vor ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen, ganz wie der Herr geredet und wie der Herr zu ihnen geschworen hatte. So waren sie sehr bedrängt. Da ließ der Herr Richter aufstehen, die sie retteten aus der Hand ihrer Plünderer. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern sie hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren. Sie handelten nicht so. Wenn der Herr ihnen Richter erstehen ließ, war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über sie und über die, die sie quälten und die sie bedrängten. Und es geschah, sobald der Richter gestorben war, kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter darin, dass anderen Göttern nachzulaufen und ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren Taten und von ihren halsstarrigen Wandeln. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meiner Stimme nicht gehorcht haben, so werde auch ich nicht länger irgendeinen von ihnen vertreiben, von den Völkern, die Josua übrig gelassen hatte, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren werden, darauf zu gehen, wie ihre Väter ihn bewahrt haben oder nicht. So ließ der Herr diese Völker bleiben, ohne sie schnell zu vertreiben, und gab sie nicht in die Hand Josuas. Also, was lernen wir hier? Hier ist ein Zyklus, der sich immer wiederholt. Sünde, Sklaverei, Seufzen und Stöhnen und Schreien zum Herrn und dann kommt das Senden eines Retters. Sünde, Sklaverei, Schreien und Seufzen und dann sendet der Herr einen Retter, einen Richter. Das ist der Kehrreim im Richterbuch, der kommt immer wieder, der Refrain, das kommt immer wieder so vor. Ich möchte Ihnen das jetzt zeigen. In Kapitel 3, Vers 7, lesen wir das erste Mal. Da steht es so. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und vergaßen den Herrn, ihren Gott. Und sie dienten den Baalin und den Ascherim. Und dann in Kapitel 3, Vers 12, ja, und Vers 11 kommt dann kommt der Richter und in Vers 11 heißt es dann, das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Und dann in Kapitel 3, Vers 12, und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Und dann kommt wieder ein Richter und dann heißt es in Vers 30 am Ende, und das Land hatte 80 Jahre Ruhe. Und dann in Kapitel 4, Vers 1, und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Und dann schreien sie wieder zu dem Herrn und dann schickt der Herr wieder einen Richter. Und dann lesen wir, das Land hatte Ruhe, in Kapitel 5 am Ende, ganz am Ende von Kapitel 5, Vers 31, ganz der letzte Satz. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Und dann in Kapitel 6, Vers 1, und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie kommen dann wieder in eine Gefangenschaft und sie rufen wieder zu dem Herrn. Und der Herr schickt ihnen wieder einen Richter, das ist diesmal dann der Gideon. Und da lesen wir dann in Kapitel 8, Vers 28, am Ende von Vers 28 von Kapitel 8, das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Und dann in Kapitel 10, Vers 6, und die Söhne Israels taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn und dienten dem Baalim und den Asur. Es geht wieder so weiter. Und dann schickt Gott ihnen wieder, dann kommen sie wieder in die Gefangenschaft, in die Not, dann schreien sie wieder und dann schickt Gott ihnen wieder einen Richter, das ist dann diesmal der Jephtha. Und dann geht es weiter bis Kapitel 13, Vers 1. Und die Söhne Israels taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gibt sie in die Hand der Philister. Und dann rufen sie wieder zu dem Herrn und so weiter. Und Gott schickt ihnen wieder einen Richter, das ist diesmal Simson. Wir haben das jetzt sechsmal ist es gewesen. Das erste Mal, da hat Gott ihnen Othniel geschickt. Das zweite Mal hat Gott ihnen den Ehud geschickt. Das dritte Mal, da hat Gott ihnen den Barak und die Deborah geschickt. Das vierte Mal hat Gott ihnen den Gideon geschickt. Das fünfte Mal hat Gott ihnen den Jephtha geschickt. Und das sechste Mal hat Gott ihnen den Simson geschickt. Sechs große Richter, sechs große Gefangenschaften und die Richter befreien das Volk von ihrer Not. Das heißt, wir können das ganze Buch Richter, wenn wir jetzt mal die Einleitung weglassen, das ganze Buch Richter so einteilen, dass wir also sechs große Abschnitte haben. Die Einleitung und den Schlussteil wollen wir mal beiseite lassen. Die Einleitungsteil, das sind die Kapitel, die wir jetzt gelesen hatten, Kapitel 1 und 2. Und der Schlussteil sind Kapitel 1 und 2 und die ersten Verse von Kapitel 3 gehören zur Einleitung. Dann kommen diese sechs großen Richter und diese großen Gefangenschaften und die Richter, die sie befreiten. Und dann kommen einige Schlusskapitel in Kapitel 18, 19, 20, 21. Aber das Hauptstück im Buch Richter sind diese sechs Richter. Nun, es waren eigentlich 12 Richter, es gab nämlich noch zwischendurch noch andere, aber die werden nur kurz erwähnt, ganz nur ein Satz. Da wird nicht viel darüber gesagt. Aber diese sechs Richter, über die wird viel gesagt. Und diese sechs Gefangenschaften. Und was interessant ist, die Feinde sind immer andere Feinde. Zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 7, wenn wir das nochmal, gehen wir da nochmal zurück. In Kapitel 3, Vers 7, da waren die Feinde, die Mesopotamier, bei ihnen heißt es vielleicht Padan Aram oder so, oder ja, das ist das aramäische Wort dafür. Aber das ist heute Mesopotamien, das Zweistromland Euphrat und Tigris. Ja, und dort waren diese Mesopotamier und die hatten einen König, der hieß Kushan Rishathaim. Das waren die Feinde hier. Und beim zweiten, das waren die Moabiter bei Ehud, als der Ehud Richter war. Da waren die Feinde, die Moabiter mit dem König Eglon, dem dicken, fetten Mann. Und dann das dritte, bei dem Deborah und Barak, da waren die Feinde, die Kanaaniter. Und beim vierten, bei Gideon, da waren die Feinde, die Midianiter. Und beim fünften, bei Jephtha, da waren die Feinde, die Ammoniter. Und beim sechsten, bei Simson, da waren die Feinde, die Philister. Und diese Feinde sind nicht alle gleich. Die werden auch nicht alle gleich genannt. Das sind immer ganz besondere, spezielle Feinde. Und wir werden jetzt, wenn wir uns dann das Buch Richter anschauen, werden wir sehen, was genau der spezielle Feind ist und was Gott tut durch den Richter und was wir lernen können, wie wir unsere Feinde haben. Denn wir haben auch verschiedene Feinde. Da habe ich gestern schon davon gesprochen. So, jetzt haben wir, können wir hier ein Lied dazwischen singen? Da können wir ein bisschen atmen dazwischen, durchatmen und wir hören auf das Lied. Vielleicht können wir auch dazu aufstehen, dann, während die dann singen und nachher geht es weiter. In Kapitel 3 im Richterbuch lesen wir, das sind die Völker, die der Herr bleiben ließ, um durch sie Israel zu prüfen. All jene, die all die Kriege um Kanaan nicht kannten. Nur damit er die Generationen der Söhne Israels erkenne, indem er sie den Krieg lehrte. Und zwar nur die Kriege von damals, die sie nicht kannten. Die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und die Sidonier und die Heviter, die das Gebirge Libanon bewohnten, vom Berg Baal Hermon an, bis man nach Hamat kommt. Und sie dienten dazu, Israel durch sie zu prüfen, damit man erkenne, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Und die Söhne Israel wohnten inmitten unter den Kanaanitern, den Hethitern, den Amoritern, den Perisitern, den Hevitern, den Jebusitern. Und sie nahmen sich deren Töchter als Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Das gehört noch zur Einleitung, diese Verse. Und sie zeigen das furchtbare, traurige Dilemma, diese traurige Sache, die wir hier haben im Richterbuch. Und es ist wie eine traurige Einleitung zu dem Hauptteil des Buches. Gott ließ die Feinde bestehen, um Israel durch sie zu prüfen. Er möchte kennen, ob sie gehorsam sind und ob sie gelernt haben, mit Gott zu kämpfen. Vielleicht fragt sich mancher von uns, warum habe ich so viele Schwierigkeiten? Ein Christ hat mir einmal gesagt, seit ich Christ geworden bin, habe ich nur Schwierigkeiten. Vorher ging das Leben so ruhig dahin, aber als ich Christ wurde, habe ich nur noch Schwierigkeiten. Und er meinte seine eigenen Fehler. Der Herr hat ihm gezeigt, dass er so viele Sünden hat, die Sachen hat, wo er nicht Sieg drüber hat, wo er immer wieder fällt. Und er weiß genau, das ist nicht der Wille des Herrn, dass ich immer wieder falle. Natürlich kann ich, wenn ich falle, wieder aufstehen, darf dem Herrn die Sünde bekennen und darf wieder weitergehen. Und wenn ich wieder falle, darf ich wieder die Sünde bekennen und wieder aufstehen und wieder weitergehen. Aber ist das das Christenleben? Das kann es nicht sein. Es muss doch einen Sieg geben über die Sünde. Warum? Warum ist das so? Warum hat der Herr uns nicht gleich in den Himmel genommen? Warum sagt er, warum macht er das nicht so? Wenn sich ein Mensch bekehrt, nimmt er gerade weg in den Himmel. Dann bekehrt sich der Nächste auch gerade in den Himmel. Warum macht er das nicht so? Nun, Gott hat mehrere Gründe. Er möchte ein Zeugnis haben auf dieser Welt. Aber er möchte auch uns etwas lernen. Wir sollen Gott kennenlernen. Und wir sollen lernen zu kämpfen. Und Gott prüft uns. Und durch die Prüfung werden wir stärker, wenn wir bewährt sind. Das heißt, wenn wir die Prüfung bestehen, wenn wir richtig reagieren, wenn wir im Vertrauen bleiben, dann werden wir stärker durch unsere Feinde. Da haben wir ein Training. Das heißt, ich darf nicht alles gleich so negativ sehen. Ich muss erkennen, Gott führt mich Schritt für Schritt in der Heiligung. Das heißt, der Herr möchte, dass ich mehr und mehr Christus ähnlich werde. Und er zeigt mir Dinge in meinem Leben auf, die ihm nicht gefallen, damit ich jetzt lerne zu kämpfen, nicht aufgeben. Das war der Grund, hier bei den Israeliten, warum diese Feinde bestehen blieben. Er wollte sie prüfen, damit man erkenne, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten und dass er sie den Krieg lehrte. Und das ist jetzt dieses Ende der Einleitung, damit rundet er jetzt die Einleitung ab und jetzt beginnen die Richter. Und damit wir uns jetzt das ganz gut einprägen, ihr müsst jetzt ganz gut aufpassen, wir haben hier sechs Richter. Der erste war, wer weiß es noch, der erste war, das war der Schwierige mit O, bitte? Othniel. Der zweite Richter war auch noch in Kapitel 3, der Ehud. Das war der mit dem Dolch und mit dem Dolch, den er mit der linken Hand, so muss ich sagen, ja, mit der linken Hand geführt hat. Der dritte Richter, der war zusammen mit einer Frau. Weißt du das? Deborah und Barak. Also Othniel, Ehud und dann die zwei zusammen, Deborah und Barak. Jetzt haben wir drei. Also die zwei gehören zusammen. Ja. Dann der vierte Richter, den kennen alle. Das ist der, ja, bitte? Gideon, genau. Der fünfte beginnt mit J. Das ist einer, den man nicht so gut kennt. Doch, Jephtha. Und der sechste, den kennen auch alle. Du, ja, ganz außen? Simson. Othniel, Ehud, die zwei zusammen, die nächsten, Deborah und Barak, Gideon, Jephtha, Simson. Das sind die großen Richter. Diese sechs Richter werden uns jetzt beschäftigen, diese Woche noch. Und was besonders interessant ist, es wird immer schlechter. Statt besser wird es schlechter. Der Othniel hatte eine gute Frau, der Simson hatte keine gute Frau. Der hatte Probleme mit den Frauen. Die Situation bei Othniel, als Othniel Richter war, war gut. Als der Simson Richter war, hat der Richter selber so viele Fehler gemacht, die Situation war gar nicht gut. Der zweite Richter, Ehud, der hatte einen Kampf geführt an den Furten des Jordan. Der Jordan hat gewisse Stellen, wo er seicht ist. Und wo der Jordanfluss seicht ist, wo man durchgehen kann, das nennt man eine Furt, die Furten des Jordan. Und dort an den Furten des Jordan hat er einen gewaltigen Sieg errungen gegen die Moabiter. Der vorletzte Richter, der heißt Jephtha, der hatte auch einen Sieg errungen und hat auch gekämpft an den Furten des Jordan. Werden wir später dann noch lesen. Aber den Kampf, den der Jephtha geführt hat, der war gegen die eigenen Brüder, gegen die Ephraimiter. Statt gegen die Feinde zu kämpfen, hat Jephtha gegen die Brüder gekämpft. Ehud hat gegen die Moabiter gekämpft. Der Jephtha hat gegen die eigenen, gegen das eigene Volk Gottes gekämpft. Merken wir, die Situation hat sich verschlechtert. Und in der Mitte haben wir Deborah und Barak auf der einen Seite und Gideon und Abimelech, den habe ich nicht erwähnt, das ist kein Richter, das war so ein Tyrann. Aber Deborah und Gideon bleiben übrig in der Mitte. Und bei Deborah war die Sache noch gut, aber bei Gideon beginnt es schlecht zu werden. Gideon hat gut angefangen und schlecht aufgehört. Gideon hat die Israeliten befreit vom Götzendienst und zum Schluss bereitet er alles vor, dass die Israeliten wieder zum Götzendienst fallen, indem er ein goldenes Ephod, ein goldenes Kleid aufstellen ließ. Und mit dem haben die Israeliten als Götzen verehrt, später dann. Das heißt, bei den ersten drei Richtern sieht alles so gut aus. Beim vierten hat es gut angefangen und es wird schlecht. Beim fünften finden wir, oh, da ist einiges schiefgelaufen und beim sechsten auch. Die Situation verschlechtert sich. Es beginnt gut, es wird immer schlimmer. Natürlich, dazwischen gab es auch noch gute Zeiten. Es ist nicht so, dass es jetzt einfach von ganz gut zu ganz schlecht geht. Es gab so ein bisschen Auf und Ab, aber im Großen und Ganzen wird es schlechter. Ja. Und der Abfall geht fort. Das ist irgendwie die traurige Geschichte im Richterbuch und man denkt sich, wieso denn muss das denn so traurig sein? Muss das so sein? Gott hat hier ein warnendes Buch geschrieben für uns. Aber wir wollen, noch etwas. Ich habe etwas vergessen. Es gab keinen König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es gab keinen König und Gott schickte Richter. Othniel war kein König und Ehud war auch kein König und Barak war auch kein König. Und Gideon, der war auch kein König, aber am Ende des Lebens von Gideon, da kamen die Israeliten zu ihm und sagten, wir wollen dich zum König machen. Und er sagte, nein, macht mich nicht zum König. Und der hatte einen Sohn, der Gideon hatte einen Sohn, der hieß Abimelech. Und wisst ihr, was Abimelech heißt? Mein Papa ist König. Mein Vater ist König. Ja, aber was soll das? Hat er doch im Geheimen geglaubt, er ist König, der Gideon? Der Jephtha, der sagte zu den Israeliten, ich werde nur dann euer Richter sein, wenn ihr mich als Obersten des ganzen Volkes annimmt, als Führer. Er hat nicht gesagt König, aber fast König hat er schon gesagt, fast. Man merkt hier, da waren ein paar Menschen, die wollten sich gerne zum König machen. Aber es gab keinen König in Israel, weil sie Gott nicht König ließen. Wenn man Gott nicht König sein lässt, dann will man gern Menschen zum König machen. Gideon hat sich verweigert, hat das Angebot, König zu werden, verweigert. Jephtha nicht. Jephtha hat das Angebot angenommen. Du sollst unser Oberster sein. Gott lehrt uns hier in diesem Buch, dass er der König sein will und dass es nicht gut geht, wenn Gott als unsichtbarer König abgesetzt wird. Gott möchte König bleiben. Und die Richter waren keine Könige. Die sollten keine Könige sein. Und sie waren keine Könige. Lesen wir den ersten Richter. Othniel, wir haben ihn ja schon begegnet in Kapitel 1. Hier also noch einmal, Vers 7. Und die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn und vergaßen den Herrn, ihren Gott, und sie dienten den Baalim und den Ascherim. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand Kushan-Rishathaims, des Königs von Mesopotamien. Und die Söhne Israel dienten dem Kushan-Rishathaim 8 Jahre. Hier ist die erste Gefangenschaft. Dieser König von Mesopotamien, der hat einen lustigen Namen, Kushan-Rishathaim. Wissen Sie, was das bedeutet, wenn man das übersetzt? Der Finstere der doppelten Bosheit. Genau so heißt das. Der Finstere, der dunkle Finstere mit doppelter Bosheit. Der König von Mesopotamien. Und dann, die Söhne Israels schrien zu dem Herrn um Hilfe. Da ließ der Herr den Söhnen Israel einen Retter erstehen, der rettete sie. Othniel, den Sohn des Kenas, den Bruder Kalebs, der jünger war als er. Und der Geist des Herrn kam über ihn. Und er richtete Israel und er zog aus zum Kampf. Und der Herr gab Kushan-Rishathaim, den König von Mesopotamien, in seine Hand. Und seine Hand wurde stark über Kushan-Rishathaim und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Wie beginnt das Ganze? Es beginnt mit der Liebe. Wir haben ja Othniel schon kennengelernt. Was hat Othniel gemacht? Er hat die Frau, zur Frau hatte er die Achsa, die Tochter Kalebs, genommen. Und er hat sie deshalb die Tochter Kalebs bekommen, weil er mit ganz großem Mut die Stadt Hebron eingenommen hat. Er hat gekämpft für die Tochter Kalebs, für die Achsa. Und er ist hier ein wunderbares Vorbild. Er hatte eine gute Ehe und das in einer Zeit, wo Israel das sehr, sehr nötig hatte, gute Vorbilder in Sachen Ehe. Denn was haben wir gelesen vorher? Die Israeliten in Vers 6, sie nahmen sich Töchter der Frauen, sie nahmen sich die Töchter der Kanaaniter als Frauen und gaben ihre Töchter den Söhnen und dienten ihren Göttern. In einer Zeit, wo die Israeliten begonnen haben, sich zu verheiraten mit Ungläubigen. In so einer Zeit hat Gott einen Othniel gerufen mit seiner guten Frau und seiner guten Ehe. als Vorbild. Und er wird der Befreier Israels. Er, der in seiner eigenen Ehe so vorbildhaft war, um Israel aus dieser Misere, aus diesem Elend herauszuführen. Kushan Rishathaim, der Finstere der doppelten Bosheit, der König der Finsternis, der König von Mesopotamien. Mesopotamien war das Heimatland von Abraham. Da war ursprünglich Abraham hergekommen, aus Ur in Chaldea. Die hatten damals eine große Bibliothek. Die waren gescheite Leute und die hatten viel Regen und es gab Fruchtbarkeit. Die hatten zwei Flüsse, die befruchteten das Land. Und die hatten einen Gott Baal, das war der Fruchtbarkeitsgott. Und sie vergötterten ihre eigene Fruchtbarkeit und ihre eigenen Triebe. Und die große Bibliothek spricht von ihrer Klugheit, von ihrer Weltgescheitheit. Die waren so weltgescheit, die waren vielleicht die gescheitesten, das gescheiteste Volk der damaligen Welt. Die Wiege der Menschheit ist in Ur in Chaldea gewesen, dort in Mesopotamien. So steht hier dieser Feind, steht hier irgendwie für die Welt. Das Weltliche mit der weltlichen Befriedigung, die körperlichen Befriedigungen, die ästhetischen Befriedigungen, Schönheit, Musik und so weiter. Die Befriedigung des Kopfes, des Intellekts, Klugheit, Gescheitheit und Wissenschaft und Technik. Alles, aber ohne Gott. Ohne Gott. Der König der Finstere, der doppelten Bosheit, wie der Satan auch der König dieser Welt ist, der Fürst dieser Welt ist. Die Welt betrügt. Die Welt, die betrügt deshalb, weil sie verspricht Erfüllung und hält das Versprechen nicht. Es gibt keine wirkliche Befriedigung, wenn man nur die Welt sucht und die weltliche Weisheit und die weltliche Schönheit und die weltlichen Lüste und die weltliche Technik, aber getrennt von Gott. Dann ist die Welt nicht wirklich eine Hilfe. Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Sie kennen diesen Vers, 1. Johannes 2, Vers 15. Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Denn wer die Welt liebt, der hat die Liebe des Vaters nicht in sich. Warum soll man denn die Welt nicht lieben? Die Welt vergeht mit ihrer Lust, sagt er. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und in 1. Johannes 3, Vers 13 sagt er, die Welt hasst uns. Wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Es ist gefährlich, wenn man jemanden heiratet, der einen hasst, oder? Wie war das mit Simson? Der hatte eine Geliebte, die hat ihn gehasst. Eine Geliebte, die wollte gar nicht den Simson. Was wollte sie? Die wollte das Geld. Die Philister haben versprochen, kriegst tausend Goldstücke oder wie viel, ich weiß nicht. Und dann, wir geben dir ganz viel Geld, wenn du uns den Simson auslieferst. Wenn du draufkommst, warum er so stark ist und wenn man ihm die Stärke wegnehmen kann. Die Sache beginnt immer mit der Liebe. Die Sache mit dem Kampf gegen den Feind ist eine Sache der Liebe. Und wir müssen uns fragen, wo ist unsere Liebe? Was lieben wir eigentlich wirklich? Es ist eine Sache des Herzens. Das Herz, das ist in unserem Kopf. Das Herz ist das Denken des Menschen. In der Bibel ist das Herz dort, wo die bösen Gedanken herauskommen oder auch wo die guten Gedanken herauskommen. Das Herz ist das Innere des Menschen und das Wichtigste des Inneren des Menschen ist das Denken. Und im Denken muss ich eine Liebe haben. Entweder liebe ich das oder ich liebe das. Irgendetwas werde ich lieben. Entweder werde ich Gott lieben oder ich werde die Welt lieben. Wenn wir die Schöpfung mehr lieben als den Schöpfer, dann gehen wir am eigentlichen Sinn des Lebens vorbei, sagt Gott uns. Das ist der Ursprung der Sünde, dass man den Schöpfer vergisst und die Schöpfung liebt. Das ist der Ursprung der Sünde. Da ist eine Musikerin, die kann ganz gut Geige spielen. Und sie spielt 8 Stunden am Tag Geige. Und sie spielt so gut und sie bezaubert die Leute. Und sie lebt für die Geige. Ja, von wem hat sie die Kunst? Von wem kann sie? Wer hat ihr denn das gegeben, dass sie so gut Geigen spielen kann? Der Schöpfer. Aber wenn sie nicht dem Schöpfer dankt und alles in der Abhängigkeit vom Schöpfer macht, wird sie durch diese Kunst, sie wird sich selbst verlieren in sich selbst. Sie wird untergehen mit ihrer Kunst. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Schöne Lust, und es gibt viel Schönes in der Welt und es gibt viel Schlimmes in der Welt. Aber wenn ich ohne Gott die Welt genießen will, ob das Schöne oder das Nichtschöne, es ist immer falsch. Ich darf mit Gott genießen, und zwar das, was Gott erlaubt hat. Gott hat mir gewisse Dinge erlaubt, die ich genießen darf, die darf ich aber in Abhängigkeit von Gott genießen. Es gibt andere Dinge, wo Gott gesagt hat, das sollst du nicht genießen. Das Wesen der Welt, die Bibel nennt ja einerseits die Welt die Schöpfung, und dann nennt die Bibel aber auch die Welt das System ohne Gott. Einmal heißt es, Gott hat die Welt geliebt, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und was meint er? Die Menschen, die darauf wohnen. Einmal heißt es die Welt, und er meint die ganze Schöpfung, alles, was er gemacht hat. Und ein anderes Mal heißt es, liebt nicht die Welt. Da ist dann gemeint das System dieser Welt, das System, das Gott ausgeschlossen hat. Das ist wie der Pharao in Ägypten. Der kommt zu den Israeliten und sagt, er zieht einen Kreis rund um die Israeliten herum und sagt, so, das ist eure Welt und ich bin euer König. Und außerhalb gibt es nichts. Es gibt kein Kanaan, es gibt keine Verheißungen, es gibt nichts. Und ihr seid meine Sklaven. So sagt der Pharao. Er treibt ihnen den Gedanken aus, dass es außerhalb von dieser Welt irgendetwas geben könnte für sie. Eine Zukunft, eine schöne Zukunft, die Gott ihnen verheißen hat. Gibt es nicht, sagt der Pharao. Euer Leben ist Ägypten und ihr bleibt in Ägypten fertig. Er zieht einen Kreis rundherum. Ein geschlossenes System. Das ist der Teufel in dieser Welt. Er zieht einen Kreis und nimmt uns gefangen in dieser Welt und sagt, das ist eure Welt und ich bin hier der Chef. Und ihr tut, was ich sage. Und die Menschen merken es nicht. Sie sind Gefangene Satans und glauben nicht an Satan. Sie sind Gefangene des Lebens nach dem, des Strebens nach dem Geld und merken es nicht, dass sie Gefangene sind. Und wir als Gläubige, wenn wir den Herrn Jesus kennengelernt haben, da hat Gott diesen Kreis durchbrochen. Gott kam zu Mose außerhalb von Ägypten und Gott sagte zu Mose, Mose, geh nach Ägypten. Geh zu meinem Volk und sage ihnen, ich bin. Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der Ewige, ich bin der, der die Verheißungen wahr machen wird. Und dann kommt Mose von außen herein mit Zeichen und Wundern in seiner Hand, den Stab und so weiter. Und dann sagt er ihnen, der Herr hat mich gesandt und er tut Wunder. Und dann sagt er ihnen weiter, der Herr hat gesagt, es gibt ein Außerhalb. Es gibt ein verheißenes Land, es gibt eine Herrlichkeit außerhalb dieser Welt, gibt es eine Welt, die wahre Welt ist für euch. Und schon langsam fangen die Augen der Israeliten zum Leuchten an. Zuerst haben sie nicht wollen, aber dann wachen sie auf. Was hat der Herr Jesus gesagt? Ich bin in diese Welt gekommen. Diese Welt, er sagt, in dieser Welt ist der Satan der Fürst dieser Welt. Und das ist ein geschlossenes System. Ich bin in diese Welt gekommen. Und ich habe den Namen des Vaters kundgetan. Und ich gehe wieder aus dieser Welt heraus. Und ich möchte, und wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Er geht, kommt von außen mit Zeichen und Wunder in seiner Hand, zeigt ihnen und tut ihnen den Namen des Vaters kund, so wie Mose nach Ägypten kam und den Namen Jahwehs kundgetan hat. So kommt der Herr Jesus aus der anderen Welt in diese Welt herein, bricht herein und sagt, es gibt ein Außerhalb. Und er tut uns den Namen des Vaters kund. Er sagt, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Und jetzt sind sie nicht mehr von der Welt. Sie sind meine Jünger geworden. Bewahre sie in der Welt. Und dann spricht der Herr Jesus zu den Jüngern von der jenseitigen Welt, vom Königreich Gottes. Und er sagt, folget mir nach. Und dann geht er wieder hinaus. Und welchen Weg geht er hinaus? Er geht den Weg des Todes hinaus und der Auferstehung und fährt in den Himmel auf. Und was soll das alles für uns für eine Bedeutung haben? Der Herr Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst und habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Vielleicht sagen jetzt einige von uns, der Herr Jesus hat es schön, der hat die Welt überwunden, der hat die Welt besiegt, wunderbar, der ist durch den Tod gegangen, durch die Auferstehung, der ist jetzt auf der anderen Seite. Und wir? Ja, wir sind da. Aber warum hat der Herr Jesus gesagt, seid getrost, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber ich habe die Welt überwunden. Warum sagt er ihnen das? Was ist denn das für eine Hilfe für die Jünger? Er sagt, ich bin in diese Welt gekommen und nun verlasse ich diese Welt und gehe wieder zum Vater. Inwiefern ist das eine Hilfe für uns, praktisch? Es ist eine große Hilfe, Geschwister. Der Herr Jesus sagt den Jüngern, er zeigt ihnen das Wesen dieser Welt. Er sagt, schaut, diese Welt ist nicht die letzte aller möglichen Welten. Diese Welt ist nur ein zeitliches System, aber das kann überwunden werden. Es gibt einen Sieg. Und was ist der Sieg, der die Welt überwindet? Johannes sagt es im ersten Johannesbrief. Dies ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Dass wir glauben, dass Jesus der Messias ist, dass er von der anderen Welt kam und in die andere Welt ging. Dann sagst du, ja, aber was hilft mir das praktisch in meinem Kampf gegen die Kanaaniter und die Perisiter und die Jebusiter und so weiter und die Mesopotamier? Was hilft mir das in meinem Kampf gegen die Sünde? Das hilft sehr viel. Der Herr Jesus sagt den Jüngern, schaut, ich habe die Welt durchschaut. Ich hab das Wesen dieser Welt durchschaut. Und ich zeige euch, lasst die Welt das Schlimmste tun, was sie tun können. Was ist das Schlimmste? Lass sie mich töten. Ja, und dann? Genau das ist der Weg, die Welt zu überwinden. Der Herr ist bereit, sich von der Welt, von dem System dieser Welt, von den Menschen, die Führung hatten in dem System dieser Welt, das waren die Juden dort in Israel, in Jerusalem. Der Herr Jesus ist bereit, sich von diesen Führern töten zu lassen. Lass die Welt das Schlimmste tun, was sie tun können. Sie können mir gar nichts tun. Er geht diesen Weg des Todes und sagt, gerade das ist der Weg in die Ewigkeit. Im Buch der Offenbarung, Sie kennen das Buch der Offenbarung, da lesen wir Kapitel 5 von einem Löwen. Da heißt es, siehe, der Löwe hat überwunden. Der Löwe aus dem Stamme Juda. Und Johannes hört die Worte, der Löwe hat überwunden. Und er möchte schauen, wo ist der Löwe? Und dann dreht er sich um, dann sieht er ein Lamm stehen. Ein Lamm, ein junges Lamm mit einer Todeswunde am Hals. Ist das der Löwe, der die Welt überwunden hat? Das ist gerade der Weg gewesen. Da hat sich der Herr Jesus wurde der Schwächste von allem. Und in seinem Schwachsein hat er die Welt überwunden. Hat er den Satan überwunden. In diesem Schwachsein hat er den Teufel besiegt. Er hat die Welt durchschaut. Die Welt bietet nicht, kann das gar nicht geben, was sie anbietet. Und jetzt geht der Herr diesen Weg in den Tod. Und was lesen wir in der Offenbarung dann? Dann lesen wir von einer unzählbaren Schar. Und da heißt es ja, wie sind die dahergekommen? Die stehen da vor dem Thron Gottes und haben Palmen in den Händen und singen und sind froh. Und die sind am Ziel angelangt. Und heißt die Frage, wie sind die dahergekommen? Woher sind die gekommen? Dann heißt es, die sind gekommen aus der großen Bedrängnis dieser Welt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Genau diese Bedrängnis ist es, von der der Herr Jesus geredet hat. Die haben, ja, und wie sind sie angekommen? Sie haben ihr Leben nicht geliebt. Sie haben ihr Leben nicht geliebt. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes. Sie haben ihre Gewänder weiß gewaschen in dem Blut des Lammes. Sie haben den Feind überwunden durch das Blut des Lammes. Und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und dann lesen wir weiter in Kapitel 14 von dieser Schar. Sie gehen dorthin, wo das Lamm hingeht. Sie folgen dem Lamme nach. Und welchen Weg ist das Lamm gegangen? Das Lamm ist in den Weg des Todes gegangen. Die waren bereit zu sterben. Und gerade weil sie bereit waren zu sterben, weil sie bereit waren, alles zu verlieren, deshalb sind sie die Überwinder. Da heißt, ich sah die Überwinder am gläsernen Meer stehen. Da stehen sie, herrlich, erhaben. Niemand kann ihnen mehr was anhaben. Sie sind die Überwinder. Gerade die Bereitschaft, in den Tod zu gehen für Christus, gerade das hat den Sieg gebracht. Na, der Herr Jesus wird nicht es fordern, dass jeder von uns, der hier sitzt, den Märtyrertod sterben wird. Aber er verlangt es, dass wir bereit sind. Es wird nicht jeder den Märtyrertod sterben. Aber es wird von jedem verlangt, bist du bereit, alles dran zu geben? Wenn es wäre, es geht um die Bereitschaft. Das wird im Buch der Offenbarung gezeigt. Das hat der Herr Jesus den Jüngern gezeigt. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin diesen Weg gegangen. Ich habe gemerkt, die Welt, es ist nicht wert, dass man für die Welt lebt. Es ist wert, dass wir für das Königreich Gottes leben. Er selber ging durch den Tod. Und für uns bedeutet, was bedeutet das praktisch für uns? Das bedeutet nicht, dass du heute sterben musst. Aber das bedeutet, dass du heute sagst, nein. Und vielleicht morgen auch, nein. Ich sage nein zu diesem, wo ich jetzt gerade gelockt werde. Und vielleicht muss ich 100 Mal am Tag sagen, nein. Und ja zu Christus. Nein zur Sünde, nein zur Welt und ja zu Christus. Dann kommt die Auferstehungskraft Jesu Christi zur Auswirkung. Sinnet nach dem, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zu Rechten Gottes. Und wenn Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werden wir geoffenbart werden mit ihm in Herrlichkeit. Ich hätte vor einer halben Minute Schluss machen müssen. Dann machen wir jetzt Schluss. Ehud kommt morgen dran. Beten Sie, dass der Herr uns segnet. Danke auch für die Gebete bisher, dass der Herr uns Gnade schenkt, dass wir lernen, weiter lernen von diesem wertvollen Buch.